Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Katechon, dem Gesprächspodcast der Bibliothek des Konservatismus aus Berlin. Mein Name ist Tano Gerke und neben mir sitzen Dr. Wolfgang Fenske und Jonathan Danubio. Auch an Sie beide herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, danke.
Genau, vielleicht können wir uns ja am Anfang einmal für unsere Zuhörer vorstellen. Beginnen wir einmal mit Ihnen, Herr Fenske.
Ja, mein Name ist, wie gesagt, Wolfgang Fenske. Ich bin der Leiter der Bibliothek des Konservatismus, im Erstberuf lutherischer Pfarrer, seit 2011, dann allerdings gewechselt hier hauptamtlich in die Leitung der Bibliothek. Zur Geschichte kommen wir nachher vielleicht noch, aber soweit erstmal zu mir. Ach ja, was macht ein Bibliotheksleiter? Ich bin maßgeblich für die Spendenwerbung im Haus verantwortlich. Wir sind ja eine reine Stiftungsbibliothek, die allein auf Spendenbasis arbeitet. Und verantworte auch die Herausgabe unseres Bibliotheksbriefs Agenda. Ja, und habe ansonsten Tätigkeiten, die man vielleicht so grob als Geschäftsführung bezeichnen könnte.
Vielen Dank, Herr Danubio.
Ja, mein Name ist Jonathan Danubio. Ich bin der Sammlungsleiter in der Bibliothek. Das heißt, ich bin für die inhaltliche Arbeit zuständig, insofern, dass ich entscheide, welche Bücher werden angeschafft, was wird aussortiert. Ich schaue, wo sind Lücken, was muss angeschafft werden, um die Lücken zu schließen. Gleichzeitig verwalte ich auch das Archiv. Und ja, zu meinem Hintergrund, ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert in Jena und Frankfurt am Main.
Vielen Dank. Wie schon gesagt, mein Name ist Tano Gerke. Ich habe Geschichte und Religionswissenschaft studiert, bin in der Bibliothek seit 2021, also der jüngste Mitarbeiter hier in der Runde, und bin verantwortlich für die Veranstaltungen und den Social-Media-Bereich, also sprich Podcast, Instagram und im Prinzip alles, was digital veröffentlicht wird. Nicht vergessen möchten wir natürlich unsere Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste.
Frau Anne Säume, die ist bei uns zuständig für die Nutzerbetreuung und maßgeblich für die Katalogisierung hier im Haus zuständig.
Vielleicht können wir erstmal beginnen mit der Frage nach dem Namen des Podcasts. Katechon ist ja ein sehr sperriger Begriff, aber den haben wir natürlich nicht aus Zufall gewählt. Vielleicht können Sie den nochmal kurz erläutern, Herr Fenske.
Ja, der Begriff Katechon, das ist ein altgriechischer Begriff. Er stammt ursprünglich aus dem 2. Thessalonicher Brief des Apostels Paulus, also schon ganz alt, 2000 Jahre, und bezeichnet dort inhaltlich das Niederhalten bzw. den Niederhalter des Bösen. Das ist eigentlich ein sehr sympathisches Motiv. Und ist begrifflich, also tief verwurzelt in der abendländischen Geistesgeschichte, war im Mittelalter sehr stark reflektiert und gebraucht worden, aber reicht bis in die Geschichte der konservativen Theoriebildung des 20. Jahrhunderts, unter anderem bei Carl Schmitt auch, verwendet. Und ja, was hat uns an dem Namen gefallen? Er verbindet antike Begrifflichkeit, christliches Denken, aber auch konservative Motive miteinander. Und das ist auch so eine Geisteslinie, der wir uns als Bibliothek des Konservatismus durchaus verpflichtet fühlen. Und insofern hoffen wir, dass der etwas sperrige Begriff zum Nachdenken einlädt, vielleicht auch mal zum Nachschlagen.
Aber jetzt natürlich die Frage, wir sind eine konservative Bibliothek, deshalb ist logisch, dass wir auch uns in diesem Podcast mit Konservatismus beschäftigen wollen. Aber die Frage wäre ja zunächst, was wir vielleicht generell in diesem Podcast geplant haben, beziehungsweise was den Zuhörer in den nächsten Folgen erwarten wird.
Ja, es wird zwei Podcast-Formate geben. Der eine, den Sie gerade hören, das ist also Katechon, das ist das Format für Gespräche, Interviews, auch mal kleinere Diskussionen im Rahmen von vielleicht 3, 4 Personen. Vielleicht wird auch mal jemand einen Text einsprechen, aber das wird wahrscheinlich eher die Ausnahme sein. Es ist also ein kleines, durchaus anspruchsvolles Gesprächsformat, das in einem übersichtlichen Rahmen stattfindet. Das andere Podcast-Format, das wir jetzt beginnen, nennt sich Forum. Und wie der Name schon nahelegt, werden hier die Veranstaltungen dokumentiert, die bei uns im Lesesaal regelmäßig stattfinden. Das sind Buchvorstellungen, aber auch Vorträge, können auch mal Podiumsdiskussionen in einem größeren Kreise sein, also durchaus bunt gemischt. Diese zwei Reihen, also laden wir Sie herzlich ein zu verfolgen, Katechon auf der einen Seite und Forum eben auf der anderen Seite.
Genau, vielen Dank. In dieser Folge möchten wir allerdings, bevor wir uns in den nächsten Folgen dann mit der Theorie- und Ideengeschichte des Konservatismus auseinandersetzen, vielleicht erstmal ein bisschen die Geschichte unserer Bibliothek erläutern. Und da wäre zunächst erstmal die Frage zu stellen, Herr Fenske, wie kann eine Bibliothek überhaupt konservativ sein oder kann eine Bibliothek konservativ sein? Was genau ist darunter zu verstehen?
Ja, das ist eine verkürzte Form, die auch wir manchmal benutzen, die natürlich eigentlich nicht richtig ist. Eine Bibliothek kann nicht konservativ sein, sie kann auch nicht liberal oder modern sein. Eine Bibliothek ist eine Bibliothek, die Inhalte vorhält. Und der Name Bibliothek des Konservatismus zeigt eben, was wir vorhalten, nämlich Bücher in erster Linie, aber auch Zeitschriften rund um das Thema Konservatismus, verstanden als eine geistesgeschichtliche Bewegung, die ausgeht von der Französischen Revolution, also natürlich namentlich von der Gegenbewegung zur Französischen Revolution bis heute. Insofern ist Bibliothek des Konservatismus natürlich immer richtiger als konservative Bibliothek, aber ich denke, man weiß auch da, was gemeint ist.
Ja, vielleicht auch der Hinweis, dass die Bibliothek in diesem Jahr, also in diesem Jahr ist 2022, ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Und daran anschließend natürlich die Frage, wie kam es überhaupt zur Gründung der Bibliothek? Und was steht dahinter?
Ja, was steht dahinter? Und man könnte auch sagen, wer steht hinter der Gründung? Wir sind eine Stiftungsbibliothek und gehören zur Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung, kurz FKBF. Entstanden ist die Bibliothek auf Betreiben des Leiters der FKBF, Caspar von Schrenck-Notzing. Caspar von Schrenck-Notzing war von 1970 bis 2000 Herausgeber und auch Chefredakteur der konservativen Theoriezeitschrift Kritikon. Und diese Zeitschrift war eben über Jahrzehnte maßgeblich für konservative Intellektuelle. Schrenck-Notzing hat am Rande der Herausgabe und begleitend zur Herausgabe dieser Zeitschrift natürlich auch viel konservative Literatur aus Deutschland, Europa, letztlich aber auch der ganzen Welt gesammelt. Und hat dann im höheren Alter beschlossen, dass er eine Stiftung gründen will, die dafür unter anderem Sorge trägt, dass seine Bibliothek nach seinem Ableben nicht entsorgt wird oder sonst veräußert wird, sondern einem weiteren künftigen Zweck zugeführt wird, nämlich der wissenschaftlichen Recherche, aber auch der sonstigen Nutzung durch Interessierte. Und die Gründung der Stiftung fand im Jahr 2000 statt. Es war dann Jahre später, 2008, als Schrenck-Notzing beschloss, die Sache nochmal konkret anzupacken und wir damals schon mit vereinten Kräften die Buchbestände Schrenck-Notzings von seinem Haus am Starnberger See einerseits, aber auch aus der Kritikon-Redaktion in München andererseits nach Berlin zu transferieren. Denn es stand schnell fest, dass der Standort der Bibliothek nicht München, sondern Berlin, eben die deutsche Hauptstadt sein sollte, weil man hier damit rechnen könnte, dass hier am ehesten sich Personen zusammenfinden, die zum Bereich des Konservatismus forschen und hier auch am ehesten dann zusammenkommen könnten.
Ja, Sie erwähnten schon den Namen Caspar von Schrenck-Notzing und die Zeitschrift Kritikon. Kann man denn auch sagen, dass die Bibliothek sich quasi als im Erbe oder sozusagen den Konservatismusbegriff von Schrenck-Notzing beziehungsweise seiner Zeitschrift Kritikon weiterträgt?
In jedem Fall. Das beginnt natürlich schon damit, dass wir durch die Sammlungsbreite Schrenck-Notzings eben seit der Französischen Revolution bis heute schon einen, sag ich mal, Konservatismusbegriff grundlegen, der schon eine bestimmte Richtung weist. Schrenck-Notzing hat auch sehr stark den angelsächsischen Konservatismus gesammelt, aber auch generell den europäischen, darüber hinaus aber sogar auch den osteuropäischen Konservatismus. Also hat eine große Bandbreite da entwickelt, auf die wir auch immer wieder gern zurückgreifen. Und natürlich ist uns auch die Tradition der Zeitschrift wichtig, die wir mit unserer Arbeit auch immer wieder unterstreichen und unter Beweis stellen wollen.
Genau, und dazu werden wir auch in den nächsten Folgen noch näher eingehen und erläutern, was es mit dem Konservatismusbegriff, was es damit auf sich hat bei Kritikon und wie der zu verstehen ist. Aber Sie hatten es auch schon erwähnt, wir sitzen hier in Berlin. Vielleicht können Sie auch kurz sagen, in welcher Straße und wie wir an das Gebäude gekommen sind. Und
Ja, als wir die Bibliothek nach Berlin überstellt haben, also transportiert haben, mussten wir zunächst mit einem Ausweichquartier Vorlieb nehmen. Das war am Hohenzollerndamm in den Räumen der Wochenzeitung Junge Freiheit. Aber da konnte natürlich auf Dauer die Bibliothek nicht bleiben. Wir haben dann begonnen, eine geeignete Etage in Berlin zu finden, wo die Bücher auch angemessen präsentiert und zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden konnten. Und dann hat sich nach einiger Suche eben ein Haus in der Berliner Fasanenstraße 4 in Charlottenburg erwiesen, das wir dann 2010, 2011 zur Jahreswende bezogen haben und die Bücher vom Hohenzollerndamm entsprechend in die Fasanenstraße umgelagert haben. Und seither befindet sich hier die Bibliothek mittlerweile auf 3 Etagen, nicht nur auf einer. Wir haben also weitere Etagen hinzunehmen können, immer mit Unterstützung unserer Förderer. Und der Vorteil dieser Lage ist, dass wir in enger Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel hier sind. Das heißt, der Bahnhof Zoo ist 3 Fußminuten von hier entfernt oder sonst ist die verkehrstechnische Anbindung also erstklassig, was wir auch merken immer wieder von dem Echo, das wir also von unseren Nutzern bekommen, die das also auch sehr, sehr schätzen, dass wir so gut zu erreichen sind.
Ja, ich selbst habe ja auch die Gründung der Bibliothek gar nicht hier vor Ort mitbekommen oder so, aber war nicht auch einer der Gründe, dass man schließlich nach Berlin gegangen ist, dass es doch nicht sein kann, dass es in der Hauptstadt keine konservative Institution gibt, dass man hier auch Präsenz zeigt und dass das auch einer der Gründe war, warum man nicht in München das gemacht hat.
Ganz genau, dass hier eben, weil hier eben Hauptstadt ist und hier natürlich auch, ich sag mal, die Entscheider sitzen und die Entscheidungen getroffen werden, hier natürlich auch sozusagen das Kompetenzzentrum und die Zentrale konservativen Denkens angesiedelt sein sollte. Ganz genau, so ist es auch und wir merken das natürlich auch durch den doch vorhandenen Kontakt zur Politik hier in Berlin in verschiedenen Parteien, dass man da so immer recht schnell beisammen ist und auch mal Informationen erhält, die man vielleicht in München oder anderswo in Deutschland nicht so einfach erhalten würde.
Also an dieser Stelle auch von mir nochmal die Einladung, kommen Sie gerne in die Fasanenstraße 4 in unsere Bibliothek vorbei, schauen Sie sich um, lassen Sie sich gerne eine Führung geben. Genau, aber apropos Führung, die Frage ist erstmal an unseren Sammlungsleiter, Herrn Danubio, was wird überhaupt gesammelt in der Bibliothek? Ist es nur konservative Literatur oder wie ist überhaupt die konservative Literatur einzugrenzen?
Ja, Herzstück unserer Sammlung ist natürlich der deutsche Konservatismus vom 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit hinein. Warum das 18. Jahrhundert? Den Konservatismus lässt man typischerweise als Gegenreaktion auf die französische Revolution auch im 18. Jahrhundert beginnen. Das war auch das Verständnis von Caspar von Schrenck-Notzing. Ja, das heißt, die Sammlung geht jetzt grob, sage ich mal, mit den Romantikern los, zieht sich übers 19. Jahrhundert hin. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dann im frühen 20. Jahrhundert auf der sogenannten konservativen Revolution, ein Begriff, der von dem Schweizer Publizisten Armin Mohler durch seine Dissertation popularisiert wurde. Er meint damit die außerparlamentarische Rechte der Weimarer Republik. Und gerade in dem Bereich haben wir sehr viele Unikate, die auch den Wert unserer Bibliothek natürlich erhöhen, weil wir sie im Alleinbesitz haben, ja, was wir eben auch Caspar von Schrenck-Notzing verdanken. Und dann geht's chronologisch weiter mit dem Konservatismus der Nachkriegszeit. Populäre Namen sind hier etwa Arnold Gehlen oder Erik Vögelin, Günter Rohrmoser oder auch Helmut Schelsky. Ja. Und der deutsche Konservatismus steht natürlich nicht für sich alleine, sondern ist auch in einen europäischen Rahmen eingebunden, was man auch schon daran sieht, dass er eine Reaktion auf die französische Revolution ist. Ja, also wir sammeln natürlich nicht nur den deutschen Konservatismus, sondern schauen über den nationalen Tellerrand hinaus und sammeln auch aus anderen Ländern. So. Und da sieht man dann doch, dass der Konservatismus eben keine einheitliche Theorie ist, die für jedes Land gleichermaßen Geltung hat, sondern ganz stark von den jeweiligen kulturellen Traditionen des Landes abhängt. Ja, man kann als erste grobe Unterscheidung sagen, dass es einen angelsächsischen Konservatismus gibt und einen kontinentaleuropäischen. Der angelsächsische betrachtet den Staat tendenziell als Gefahr für die Freiheit des Einzelnen, die also höher bewertet wird als der Staat. Und die kontinentaleuropäischen Konservativen machen es umgekehrt. Die sehen den Einzelnen tendenziell als Gefahr für die gesellschaftliche Einheit und den Staat als eine Institution, die über den einzelnen Partikularinteressen steht und die Ordnung gewährleistet. Ja. Und das bilden wir eben auch in unserer Sammlung ab. Das heißt, wir haben bei den Franzosen etwa reicht das Spektrum von der Action Française bis zur Nouvelle Droite. In Russland sammeln wir die antikommunistischen Dissidenten. In England sind es etwa die Tories oder Kulturkonservative wie T.S. Eliot. In den USA reicht das Spektrum von den sogenannten Paleokonservativen bis hin zu den Neocons. Ja, und wir versuchen natürlich immer, die Klassiker in der Originalsprache da zu haben, wo vorhanden natürlich auch die Übersetzung. Aber eine wissenschaftliche Bibliothek muss die Klassiker auch in ihrer Sprache zugänglich machen. Man sieht jetzt schon, dass für den Konservatismus die Geschichte und die Philosophie eine besondere Bedeutung haben. Ja, und das spiegelt sich auch im Aufbau unserer Bibliothek wieder. Denn wenn der Nutzer reinkommt, geht er erstmal auf die deutsche Geschichte zu. Ja, das heißt, die deutsche Geschichte ist dem Konservatismus vorgelagert, weil er eben eine wichtige Voraussetzung zum Verständnis des Konservatismus ist. Dasselbe gilt für die Philosophie. Nach unserer Geschichtsabteilung kommt die Philosophie, also das, was man abendländisches Erbe von der Antike bis heute nennt, die Klassiker. Und die sind eben thematisch dem Konservatismus, die sind thematisch unserer Abteilung zum deutschen Konservatismus vorgelagert, um eben diese inhaltliche Verknüpfung deutlich zu machen. Aber abgesehen von Geschichte und Philosophie sammeln wir natürlich auch die anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, etwa Anthropologie, Soziologie, Kunstgeschichte oder Ökonomie. Und in dem Bereich schaut man auch jetzt nicht so streng, ist das ein Konservativer, der das geschrieben hat oder nicht, sondern es geht darum, Standardwerke aus den Bereichen da zu haben, um die Nutzer sozusagen auf die Höhe der aktuellen Diskussion heben zu können.
Also, Sie haben es gerade schon gesagt, aber das heißt im Prinzip, dass wir nicht nur konservative Autoren sammeln, sondern eben wichtige Referenzpunkte für diese konservativen Autoren, um dann letztlich auch deren Position nachvollziehen zu können.
Ja klar, das gehört natürlich dazu, ja, also dass man.
Und vielleicht darf ich auch ergänzen, wir haben eigentlich von der Gründung an Wert darauf gelegt, dass Konservatismus in unserem Haus nicht nur rein politikgeschichtlich begriffen wird, sondern in einem doch deutlich weiteren Sinne. Wir haben also auch, Herr Danubio wird das bestätigen, Bestände aus dem Bereich Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Literaturgeschichte und Sozialwissenschaften da. Also eine möglichst breite Aufstellung des Konservatismusbegriffes weit über das Politikgeschichtliche hinaus.
Das heißt also, auch wenn Sie sich für klassische Philosophie interessieren, können Sie die wichtigsten Werke bei uns entleihen und einsehen. Herr Danubio, Sie hatten gerade noch fremdsprachige Werke erwähnt. Also ist es dann so, dass die ausländischen Konservativen nur in ihrer Muttersprache sozusagen verfügbar sind oder auch in deutscher Sprache? Oder wie verteilt sich da der Schwerpunkt?
Ja, also wie gesagt, wir sammeln wo immer vorhanden die Werkausgaben in der Originalsprache und deutsche Übersetzungen, wo sie eben vorhanden sind. Ja, aber oftmals ist eben das Problem, dass nur ein kleiner Bruchteil des Werkes überhaupt ins Deutsche übersetzt wurde. Das heißt, wenn jemand sich damit wissenschaftlich beschäftigt, dann kommt er nicht drum herum, die Sprache zu lernen oder die Originalquellen eben einzusehen. Und die müssen wir natürlich auch bereitstellen können.
Das klingt natürlich alles schon sehr historisch, aber wir haben natürlich auch, wir wollen natürlich auch den gegenwärtigen Konservatismus abbilden, beispielsweise anhand von Zeitschriften. Vielleicht können Sie da noch mal kurz erläutern, wie die Spannbreite der Zeitschriften der gegenwärtigen bei uns aussieht.
Ja, also gerade unser Zeitschriftenbestand eignet sich natürlich gut dafür, unser inhaltliches Profil zu verdeutlichen. Wir haben etwa 500 katalogisierte Zeitschriften, davon 70 im laufenden Bezug. Und natürlich geht es auch da nicht darum, was ich persönlich gut und interessant finde oder was ich persönlich als konservativ einschätze, sondern es geht darum, den Konservatismus in seiner inhaltlichen Breite abzudecken, auch wenn sich die einzelnen Strömungen mitunter widersprechen. Das heißt, unser Spektrum reicht hier beispielsweise von dem libertären Magazin Eigentümlich frei bis zur neurechten Sezession, von der amerikanischen Zeitschrift National Review bis zum Heft Tekos, der flämischen Unabhängigkeitsbewegung. Wir haben was Katholisches da, was Evangelisches, liberal von der Friedrich-Naumann-Stiftung oder etwas Künstlerisches, Kulturkonservatives wie die Zeitschrift Anbruch, aber eben auch breitenwirksamere Zeitschriften wie etwa Cicero oder Cato. Ja, und daneben haben wir natürlich auch noch, um die Nutzer laufend auf dem Aktuellen zu halten, Zeitungen als Tageszeitung, die FAZ, und die Neue Züricher Zeitung als Wochenzeitung, dann natürlich die Junge Freiheit.
Aber es kommen natürlich nicht nur Leute, die sich selbst als konservativ bezeichnen, zu uns, sondern eben auch Forscher. Vielleicht könnten Sie auch noch mal kurz erläutern, was wir im Archiv haben, was jetzt nicht für die Öffentlichkeit ohne weiteres zugänglich ist, wo auch immer wieder Forscher vorbeikommen, die dann zu Fragen des Konservatismus forschen. Also da bietet unser Archiv ja auch noch einiges.
Das stimmt. Also das, glaube ich, was am häufigsten bisher nachgefragt wurde, ist die Geschäftskorrespondenz von Caspar von Schrenck-Notzing. Also alles, was er als Chefredakteur von Kritikon, was er da geschrieben hat und beantwortet hat und so weiter, das haben wir. Und ansonsten haben wir etwa den Zettelkasten von dem bereits erwähnten Armin Mohler, den er angefertigt hat, um Ordnung in diese vielfältigen Strömungen der Weimarer Republik reinzubringen. Wir haben Vorlesungen des Politikwissenschaftlers Klaus Hornung, also seine Notizhefte und auch ausformulierte Vorlesungen. Ja, ansonsten haben wir das Bundesarchiv der konservativen Partei Die Republikaner gespendet bekommen.
Ergänzend zu unserem breiten Bücher- und Zeitschriftenbestand führen wir in unserem Lesesaal auch regelmäßig Veranstaltungen durch. Da kann es sich um Buchvorstellungen, Vorträge oder Podiumsdiskussionen zu bestimmten Themen handeln. Da hatten wir in der Vergangenheit beispielsweise schon Politiker von Wolfgang Bosbach bis Alice Weidel oder Journalisten von Hendrik M. Broder bis Ulrich Greiner oder Historiker von Andreas Rödder bis Karl-Heinz Weismann zu Gast. Ja, und natürlich auch Thilo Sarrazin. Also auch hier versuchen wir, den Konservatismus in der Gegenwart in seiner ganzen Breite abzubilden und auch für Sie zugänglich zu machen. Genau, dementsprechend an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn Sie nicht in Berlin wohnen oder nicht die Chance haben, vorbeizukommen, können Sie all diese Vorträge in unserem Podcast Forum nachhören oder sich die Vorträge auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Es bleibt natürlich nicht nur bei Vorträgen, sondern wir wollen natürlich auch die junge Generation an den Konservatismus heranführen, weshalb wir auch Seminare veranstalten. Genau, Herr Fenske, vielleicht können Sie da nochmal einen kleinen Einblick geben in die Frage, was passiert in diesen Seminaren und wie kann man sich die genauer vorstellen?
Ja, seit 2014 führt die Bibliothek regelmäßig akademische Seminare durch. Akademisch heißt, dass sie zunächst einmal vom Zeitraum her mit an die akademischen Semester hier in Berlin angepasst sind. Also wir unterscheiden auch, wie die Universitäten Sommer- und Wintersemester, und eben in der Zeit finden die Seminare statt, einmal in der Woche für 90 Minuten, also klassisches Seminarprinzip. Was ist Inhalt dieser Seminare? Wir haben der ganzen Reihe seither mal die große Überschrift gegeben, Schlüsseltexte des Konservatismus, des europäischen wie internationalen Konservatismus. Was muss man sich darunter vorstellen? Zum einen Texte historischer, wichtiger Denker des Konservatismus seit dem 19., vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, aber auch thematische Schwerpunkte, die wir immer gewählt haben. Also wir haben uns mit Fragen der Anthropologie beschäftigt, mit der Frage des Mythos, was der Mythos heute für einen Stellenwert hat im Denken. Wir haben Ernst Jüngers philosophische Texte gelesen, haben uns befasst mit dem Verhältnis von Christentum und Neuzeit und vieles andere mehr seit 2014 und haben durchaus dabei den Anspruch, akademische, wissenschaftliche Texte zu lesen, sie zu verstehen und auch der jüngeren Generation eben die Inhalte zugänglich zu machen. Zielgruppe dieser Seminare sind, wie wir es immer formulieren, Schüler, Studenten und Jungakademiker. Hin und wieder verläuft sich auch mal ein älteres Semester rein, aber das ist und soll auch die Ausnahme sein. Wir wollen tatsächlich gezielt die Jugend ansprechen, was uns auch sehr gut gelingt, und diese Seminare finden großen Anklang hier bei uns. Wir sind zuletzt dazu übergegangen, eine Art Grundwissen zu erarbeiten für jeden am Konservatismus Interessierten. Und dieses Grundwissen wird im Grundkurs Konservatismus in einem viersemestrigen Turnus vermittelt, wobei wir also zwei Semester mit kursorischer historischer Lektüre haben, also deutscher und internationaler Konservatismus die letzten zwei Jahrhunderte, und in den anderen beiden Semestern Themenschwerpunkte bilden, die wir dann systematisch abarbeiten. Und unsere Vorstellung ist, wer aus diesen vier Semestern rausgeht, der hat zumindest, sage ich mal, das kleine Einmaleins, das Pro-Seminar gewissermaßen konservativen Denkens hinter sich gebracht und ja, kann dann jederzeit darauf aufbauen.
Vielleicht doch mal die Nachfrage für unsere jungen Hörer. Was ist die Voraussetzung, um an so einem Seminar teilzunehmen?
Formal gibt es eigentlich keine. Wichtig ist die Bereitschaft, sich mitunter auch anspruchsvollen Texten intensiv auseinanderzusetzen. Ich sage mal, regelmäßig auf den Seminaren zu erscheinen. Es bringt dann nichts, sich anzumelden und dann nicht dabei zu sein. Aber wir haben formal bewusst keine Voraussetzungen geschaffen, sondern wir wollen jeden, der interessiert ist und eben bereit ist, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen, erreichen.
Also das ist vielleicht nochmal im Prinzip die wichtigste Arbeit unserer Bibliothek als Bildungszentrum, als konservatives Bildungszentrum. Herr Danubio, Sie haben auch Ihr erstes Seminar gehalten im letzten Semester 2021. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, was Sie da besprochen haben oder warum es das Thema des Seminars war.
Genau, ist zum Thema konservative Kulturkritik gewesen. Also weniger, es ging weniger um den politischen Konservatismus, sondern um das, was man ja so ästhetische Fragen in Architektur und Kunst und so weiter, welche Einstellung hatten da die Konservativen über die Jahrzehnte zu den modernen Entwicklungen.
Ich kann vielleicht noch hinzusetzen, Hintergrund der Tatsache, dass auch Herr Danubio ein Seminar gehalten hat, ist generell das Bestreben unserer Bibliothek, auch dieses akademische Angebot auf eine immer breitere Grundlage zu stellen, dass wir sozusagen eines Tages dann vielleicht mal zu einer regulären akademischen Arbeit übergehen können. Aber da reden wir jetzt noch von der Zukunft. Aber die Tatsache allein, dass wir zwei Semester parallel anbieten und nach oben hin natürlich offen, deutet schon mal in diese Richtung.
Vielleicht aber auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wer weder zu Seminaren erscheinen kann, noch unsere Vorträge besuchen kann. Wir haben auch Publikationen, die unsere Bibliothek herausgibt. Herr Fenske, vielleicht können Sie da nochmal kurz einen Einblick geben.
Ganz genau, da wäre zunächst einmal die Agenda zu nennen. Das ist unser Bibliotheksbrief, der erscheint alle zwei Monate. Geht allen, die sich für unseren Newsletter eingetragen haben, als PDF kostenlos zu per E-Mail. Und unseren Förderern, die also unsere Bibliothek mit Spendenbeiträgen unterstützen, per Post im Druckformat sozusagen. Es handelt sich bei der Agenda um ein kleines Periodikum, das auf zwei Seiten immer ein Porträt bedeutender konservativer Denker bietet. Dann ein Rückblick auf bereits geschehene Veranstaltungen hält, einen Ausblick gibt auf bevorstehende Veranstaltungen. Wir empfehlen Buchneuerscheinungen, weisen aber auch auf Klassiker hin, also auf Bücher, die schon mitunter vor langer Zeit erschienen sind, die aus unserer Sicht aber lesenswert sind. Und auf der letzten Seite hinten, die haben wir BDK intern genannt, da plaudern wir mitunter aus dem Nähkästchen, was sich hier in unseren vier Wänden immer mal so zugetragen hat und was vielleicht von außen sonst nicht wahrgenommen würde. Also für unsere Förderer doch immer eine schöne Lektüre, für die wir auch immer viel Zuspruch und Unterstützung erhalten. Dann wäre sofort natürlich auch zu nennen unsere Schriftenreihe Erträge, die sammelt und dokumentiert Vorträge, die in der Bibliothek gehalten wurden, einerseits. Zum anderen aber besteht in dieser Reihe auch die Möglichkeit, akademische Arbeiten, die hier in der Bibliothek entstanden sind, anhand unseres Bestandes dort zu drucken. Auch das ist bereits geschehen. Kurzum, eine Schriftenreihe, in der alles, was hier in der Bibliothek geschieht, versucht zu dokumentieren und Dritten zugänglich zu machen und in der Form eben einer Schriftenreihe, damit das Ganze dann auch am Ende zitierbar wird. Zum Schluss vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben vor einigen Jahren zusammen mit unseren europäischen Partnern aus der Conference for European Renewal die Pariser Erklärung herausgegeben. Damals haben eine Handvoll deutscher und europäischer Intellektueller, konservativer Intellektueller, ihr Europabild niedergelegt. Und da diese Erklärung in Paris entstanden ist, ist sie also unter dem Namen Pariser Erklärung veröffentlicht worden. Von deutscher Seite aus damals war beteiligt der mittlerweile verstorbene Philosoph Robert Spähmann. Und da wir dieser Conference, diesem Kreis europäischer und ja angelsächsischer konservativer Denkfabriken angehören, haben wir uns also entschlossen, diese Erklärung sowohl in der englischen Originalsprache als auch in deutscher Übersetzung zu veröffentlichen. Nicht zuletzt und vielleicht sogar die wichtigste Veröffentlichung in all den Jahren ist eine Blütenlese, eine Auswahl von Texten und Aufsätzen Caspar von Schreck-Notzings, die hier also auch bei uns oder auch über den Buchhandel erworben werden kann unter dem Titel Konservative Publizistik.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass wir in dieser ersten Folge schon einen relativ guten und breiten Überblick geben konnten über das, was wir als Bibliothek hier machen, was unser Arbeitsfeld ist und zugleich aber auch, wie komplex und vielschichtig der Begriff des Konservatismus überhaupt ist. Also, dass er abhängig von der Geschichte, von der Philosophie und auch von der Region ist, wo er geprägt wird. Also damit werden wir uns vor allem in den nächsten Folgen beschäftigen, diesen Begriff des Konservatismus etwas Inhalt und Form zu geben, als zu fragen, wo beginnt überhaupt konservatives Denken. Da möchte ich Sie dann schon mal ganz herzlich dazu einladen, auch in der nächsten Folge einzuschalten. Zum Schluss noch die Frage, möchten Sie was ergänzen?
Ja, wichtig von meiner Seite aus wäre nochmal darauf hinzuweisen, ich sagte ja eingangs schon, dass wir eine Institution sind, die sich zu 100% aus Spenden finanziert. Und wir bekommen also weder staatliche Zuschüsse noch sonst wie regelmäßige Zuschüsse irgendeiner staatlichen oder halbstaatlichen Organisation, sind also völlig in allem, was wir tun, auf uns gestellt. Und diese erste Folge unseres Podcasts Kat Echon hat Ihnen vielleicht schon gezeigt, auf wie viel Arbeitsgebieten wir unterwegs sind. Bibliothek, Archiv, Veranstaltungen, Seminare. Wir unterhalten nun einen Podcast und bringen auch Publikationen heraus. Und das alles mit einem denkbar geringen personellen Aufwand von 4 Personen. Da kann sich jeder vorstellen, dass uns hier nicht langweilig wird. Aber Sie können sich vielleicht auch vorstellen, wir brauchen dringend auch die Unterstützung durch Förderer. Darum eine herzliche Bitte. Seien Sie so gut und gehen Sie im Internet auf unsere Spendenseite und tätigen Sie dort eine Spende, die es uns ermöglicht, im Sinne des Konservatismus hier weiterzuarbeiten.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.